Ich habe ein Video geschaut von der Wahlkampfdebatte Trump gegen Clinton. Ich habe das recht faszinierend gefunden und habe weitergesucht und habe gesehen, es gibt vier verschiedene Debatten zwischen diesen zwei mit jeweils unterschiedlichen Spielregeln. Und dann habe ich mir gedacht, im Hinblick auf die 600. Folge von «Auf dem Weg als Anwältin», ich könnte versuchen, so ein Gespräch zu moderieren zwischen konträren Positionen. Was die Spielregeln an sich anbelangt, habe ich mal gedacht, ich lese mich ein in die Geschäftsordnung vom Deutschen Bundestag. Ich bin jetzt auf die Idee verfallen, dass ich ein Thema vorgebe, die konträren Gesprächspartner sich Fragen überlegen, die sich dann gegenseitig stellen, wobei eine kurze Antwort mit Replik, Duplik. Ich habe jetzt mir in meiner Moderationsrolle mich auch ein bisschen hinterfragt und habe gedacht, okay, ich muss etwa schauen, dass die jeweiligen Gesprächspartner gleich lang zu Wort kommen. Wenn jemand rumlabert und vom Thema abkommt, dann tun auf die Sache verweisen. Wenn jemand übergriffig wird oder wird vom Podcast verletzt, bekommt er einen Ordnungsruf. Bei Wiederholung mache ich einen Wortentzug bis zum Rauswerfen aus dem Studio. Allenfalls braucht es dann sogar eine Podcast-Polizei. Das ist meine Idee und ich bin gespannt, wie sie funktioniert. Auf dem Spielfeld der Justiz, ein Katz- und Maus-Spiel, wer wird am Ende triumphieren? Wer hat den letzten Schrei? Das große Duell! Anklage gegen Verteidigung, die Waage der Gerechtigkeit am Balancieren. In diesem Ring aus Worten und Beweisen, wer wird gewinnen? Wer wird siegen? Ich sitze jetzt hier mit Sarah und dem Stefan. Stefan, willst du vielleicht schnell sagen, wer Sarah ist?
Also, bis vor kurzem habe ich sie ja nicht als Sarah kennt, sondern du hast mir ja jetzt aufgenötigt, dass ich sie duze. Du gesagt hast, das sind Podcast-Regeln.
Das ist eine von den Podcast-Regeln,
ja. Ja, du kennst es. Ich lege eigentlich Wert darauf, dass ich nicht zu viele Leute aus der Justiz
duze. Eine weitere Podcast-Regel ist, dass man ins Mikrofon
hineingeht. Also, gut. Ich gebe mir Mühe, durch ins Mikrofon reden. Ich lege eigentlich Wert darauf, nicht zu nah bei der Justiz zu sein und nicht zu viele Leute zu duzen. Ich finde für meine Unabhängigkeit das nicht gut, aber selbstverständlich duze ich Sarah hier sehr gern. Ich weiss, dass Sarah Staatsanwältin ist oder war im Thurgau und ich habe ihre Podcasts bei dir gehört und sie ist ja die Staatsanwältin, die sich stark hat empört oder aufgeregt, was ich da bei dir im Podcast gesagt habe. Und mir auch schon dann gesagt, eigentlich wäre es besser, nicht über die Staatsanwältin reden, sondern mit der Staatsanwältin reden. Darum bin ich sehr froh und dankbar, dass du uns da hast eingeladen. Das ist eine gute Idee.
Sarah, wer ist der Stefan?
Ich kenne den Stefan bisher noch nicht und habe auch noch nie ein Verfahren mit ihm gehabt, würde ich auch gerade sagen. Und wenn es im Wöhler ist, können wir nachher auch wieder zum Sein
übrigens. Nein, das ist gut.
Ein ganz neues Gefühl für mich, dass ich da muss Nähe aufzwingen bei einem Mann. Das ist auch mal eine neue Erfahrung. Aber gut, ja, ich habe vom Stefan viel gelesen, viel gehört in den Podcasts und ich habe gemerkt, dass er mir unglaublich sympathisch ist, aber ich bin unglaublich viele Sachen nicht seiner Meinung bin und das finde ich doch eine sehr spannende Ausgangslage.
Jetzt eben, haben wir gedacht, wir wollen zusammen reden, also ich möglichst wenig. Und die Idee ist ja, dass ihr euch gegenseitig Fragen könnt stellen, die euch so wirklich auf dem Herzen liegen. Stefan, willst du anfangen mit einer Frage, Sarah?
Ja, du hast gesagt, ich soll anfangen. Eigentlich gilt ja Ladies first, aber ich fange jetzt an und fange mit einem Stein vom Anstoss an, den wir ja hatten. Und zwar, ich habe ja bei dir den Fall von diesem Tamil gehabt, wo ich eine sehr sympathische Staatsanwältin hatte. Und der Tamil hat eine tiefe, fünfstellige Summe nicht angegeben bei der Arbeitslosenversicherungskasse. Und den habe ich ja bei dir im Podcast gebracht. Und dann hat die Staatsanwältin trotzdem müssen eine Nachlage erheben beim Bezirksgericht auf Landesverweis. Und sie hat gewusst, wo sie die Anklage müssen machen, dass der Landesverweis für den Tamil der sicher Tod würde bedeuten. Er ist 30 Jahre in der Schweiz, hat die Enkel, hat alles immer super gemacht und einfach einst den kleinen Bock geschossen, den er auch nicht einmal vorsätzlich hat gemacht. Und mich hat einfach dort recht die Geschichte beschäftigt. Und zwar einerseits wegen dem Tamil selber natürlich. Das ist mir sehr nachgegangen, wie selten etwas. Und andererseits habe ich mich plötzlich gefragt, wie die Staatsanwältin am Zukunftstag in 10 Jahren ihrer Tochter oder ihrem Sohn würde erklären, warum dass es gerecht ist, hier einen Antrag auf Landesverweisung zu stellen, weil der Substitut, den ich bei mir dort mitgenommen habe, hat gesagt, es wäre eigentlich ein faktischer Antrag auf Todesstrafe. Und ich habe gedacht, ja Kopf, wie erklärt die Staatsanwältin am Zukunftstag in 10 Jahren ihrer Tochter oder ihrem Sohn, dass sie einen Antrag auf Landesverweis stellt, also einen Antrag auf einen sicheren Tod wegen 20.000 oder 30.000 Franken Sozialhilfe, Sozialversicherungs, nicht einmal Sozialhilfe, Sozialversicherungs, nicht einmal Betrug, sondern das ist der 148a Tatbestand. Und ich weiss, dass vielleicht die fragliche Meinung ist, Sarah, aber ich möchte dir jetzt die stellen. Wie erklärst du das deinem Sohn oder deiner Tochter? Das ist, glaube ich, mehr Kinder, ein paar Kinder. Wie erklärst du das dann am Zukunftstag in 10 Jahren?
Darf ich noch vielleicht ergänzen? Der sichere Tod ist vor dem Hintergrund, dass er einer Dialyse war und in Sri Lanka die entsprechenden Therapiemöglichkeiten nicht bestanden hätten.
Ganz sicher nicht. Gut. Also, das war nachgewiesen.
Also, wenn ich jetzt das einem Kind müsste erklären, dann würde ich sagen, die Immigration in die Schweiz ist etwas ganz Wichtiges und unser Land profitiert extrem von dem. Wir haben aber demokratisch hoch legitimiert durch Volksentscheid festgelegt, dass wir gewisse rote Linien ziehen, wo wir sagen, wenn jemand die überschreitet, möchten wir ihn nicht mehr länger im Land haben. Und das sind die Delikte, die zu einer obligatorischen Landesverweisung führen. Jetzt sieht man aber, dass der Rechtsstaat, gerade an diesem Delikt, sieht man, dass der Rechtsstaat absolut funktioniert. Weil zum Ersten haben wir eine Schwelle drin beim leichten Fall, wo du mit einem recht grosszügigen 5-stelligen Betrag, also sehr schlank, rauskommst. Und das Zweite ist, dass du die Härtefallklausel hast. Und die Härtefallklausel besagt, dass genau in so einem Fall man das von dem kann absehen. Trotzdem muss man das anklagen und das Gericht muss darüber entscheiden, ob der Härtefall zum Zug kommt. In so einem Fall wäre ich sehr entspannt, weil ich genau weiss, das ist ein Paradebeispiel von einem Härtefall. Und ganz allgemein muss man aber schon sagen, dass man sich schon in dem System, wo man schafft, muss man sich wohlfühlen. Und einem Kind am Zukunftstag würde ich sagen, wenn ihr wollt, in den Dienst von einem Land eintreten, dann stellt sicher, dass ihr euch nicht in allem 100%, aber in den wichtigsten Eckdaten einig sind, welche Gesetze das, das Land vorsieht und welche demokratisch legitimierten Entscheidungen das Land gefällt hat. Stefan, siehst du im Landesverweis eine unzulässige Ungleichbehandlung von Ausländern gegenüber Schweizer? Sehe ich das richtig? Und sollten dann aus deiner Sicht kriminelle Ausländer unter allen Umständen in der Schweiz bleiben dürfen?
Also das eine, wo du sagst, wir haben das abgestimmt, das ist ja so, das ist geltendes Recht, das ist eine Tatsache, dass das geltendes Recht ist. Jetzt, wenn wir aber fragen, ob ich das geltende Recht richtig und gerecht finde, dann würde ich anfangen, vielleicht irgendwie mit der wichtigsten liberalen Gerechtigkeitstheorie vom ausgehenden 20. Jahrhundert, mit dem John Rawls. Und er hat ja gesagt, mit dem Schleier vom Nichtwissen, also dass du ein Gesetz oder eine Ordnung nur dann legitim ist, wenn du nicht wüsstest, was deine soziale Position ist und du es trotzdem würdest annehmen. Und ausgehend von dem hat ja zum Beispiel auch der Martino Mona, der Berner Rechtsphilosoph, hat ein Buch geschrieben, dies, eine sehr gute, wie ich finde, und das heisst «Das Recht auf Immigration, rechtsphilosophische Begründung eines originären Rechts auf Einwanderung im liberalen Staat». Und ich halte eigentlich der John Rawls und der Mona, also was er daraus auf Immigration ableitet, rechtsphilosophisch fast nicht verwiderlegbar, wenn man es liest. Und das heisst jetzt aber nicht, dass eine Ausweisung oder eine Landesverweisung unter jedem Umstand nicht zulässig wäre. Aber die Hürde, wenn es zulässig wäre, wenn wir uns in die Position von dem, was vom Land verwiesen wird, oder wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich schwierig ist, die freie Zirkulation auf der Welt einzuschränken, dann sind die Hürden sehr hoch. Jetzt haben wir eine Welt, wo wir einerseits sehen, das wäre ein Gerechtigkeitspostulat, und andererseits haben wir ja eine Welt, wo wir nach Afrika auf eine Safari-Tour können und gleichzeitig die Leute im Mittelmeer trinken, weil sie daher wegen der besseren Lebenschancen bekommen. Also wir sind dort in einem sehr hohen Spannungsverhältnis zu dem, was wahrscheinlich aus liberalen Gerechtigkeitstheorien geboten wäre und so, wie es wirklich läuft. Jetzt, wenn ich als gut schweizerischen Pragmatiker vom Realzustand ausgehen, nicht mal von der Idealität, dann habe ich das Gefühl, müssen wir die Hürde dramatisch aufsetzen für einen Landesverweis. Also es ist ein Unterschied, ob jemand einfach kurz da ist oder jemand länger da ist. Ich bin der Meinung, wer hier Primarschule ist und vor dem 10. Lebensjahr hierher ist, darf kategorisch nicht ausgeschafft werden, weil der ist hier aufgewachsen. Und der ist genauso wie ein Schweizer Kind. Wer zwischen 10 und 15 daher ist, kommt nur bei ganz krassen Extremfällen. Und zum anderen bin ich der Meinung, dass jemand, der 10 oder 15 Jahre sich klaglos verhalten hat und keinen Strafregister-Eintrag hat erwirkt und sich einfach nicht einbürgern lassen, aber hierher ist gekommen, das sollte man nicht dürfen ausschaffen, weil diese Leute gehören alle zu der schweizerischen Rechtsgemeinschaft. Ungefähr dort würde ich die Linie ziehen. Auch sonst würde ich die Hürde, wo ich einen Landesverweis anschaue, jetzt ich persönlich dramatisch aufsetzen. Ungefähr so würde ich es sehen. Und ich möchte jetzt einfach sagen, es geistert ja dann wieder um, ja, der Bernhard hat verrückte Standpunkte, das ist ein wahnsinniger Link oder solche Sachen. Was ich hier sage, ist ein gemässig liberaler Standpunkt und ein konsequent, ich betone, liberaler Rechtsphilosoph. Würde wahrscheinlich sagen, ich knicke schon viel zu fest von der Realität ein. Also wenn man davon ausgeht, dass ein Gesetz oder eine Rechtsordnung nur dann legitim ist, wenn wir sie von der Position von dem durchdenken, der vom Nachteil betroffen wird. Ungefähr so. Und insofern würde ich sagen, geht unsere Landesverweisung nicht zu weit, sondern deutlich, deutlich zu weit.
Es gibt ja auch noch Kinder und es gibt in allen Fällen einen Ehepartner von dem, wo das Landesverweisen wird. Und das verschwindet ja in der Debatte völlig, die Auswirkungen, die so eine Landesverweisung hat.
Ja, aber du hast mir gesagt, und Sarah hat es so gesagt vorher, 3-Minuten-Regel, die gibt mir total Mühe, weil du kennst wie meine Lieblingsform. Du weißt es, ich gebe mir Mühe. Ich habe jetzt wirklich nur das Wichtigste gesagt, warum was ich all dem für illegitim halte. Ich halte nicht das formale Entstehungsprozedere vor Abstimmung für illegitim, sondern die inhaltliche Lösung.
Jetzt, wenn du das hörst, Sarah, überzeugt das nicht?
Null. Also null. Ich bin absolut nicht überzeugt. Zum einen stört mich, dass der Stefan, oder darf ich ihn gerade so ansprechen, dass du machst es komplett am faktischen Fest. Wer ist da, wie lange ist er da, wann ist er da angekommen? Ich würde viel lieber am Umstand festmachen, ist jemand bereit, unsere liberalen Werte zu akzeptieren? Weil Liberalität heisst nicht einfach Freiheit. Und Liberalität heisst, wir haben rote Linien, die gilt es nicht zu überschreiten. Und ich will es an dem festmachen, nicht einfach, wer ist da und wer hockt schon lange da, sondern wer ist bereit, die Rechtsordnung so zu akzeptieren, wie wir sie leben wollen und grundlegende Werte von dem Land zu akzeptieren. Und das ist eben irrelevant bis zu einem gewissen Grad, wer da in die Schule gegangen ist, weil man nämlich sieht, dass sogar bei Einbürgerten Haltungen, Grundhaltungen gegenüber dem Staat, gegenüber Mitmenschen, gegenüber Frauen, insbesondere über mehrere Generationen so gleich bleiben. Und darum verhebt das Argument für mich nicht. Zum anderen sind wir ein Land mit einer sehr liberalen Einbürgerungspraxis, für meinen Geschmack zu liberal. Und darum ist es absolut möglich, wenn man sich 10, 15 Jahre in diesem Land klaglos verhalten hat, kann man sich einbürgern lassen. Das steht jedem offen in diesem Kontext. Wenn man das nicht will, dann will man vielleicht auch die Pflicht, die das mit sich bringt, nicht erfüllen. Das ist bei jungen Männern oftmals ein Thema. Auch Sekundos, die den Militärdienst nicht leisten wollen, was völlig okay ist. Aber dann hat man eben auch die Rechte nicht, die mit der Staatsbürgerschaft mitkommen. Und das wäre dann eben, dass man nicht kann ausgeschafft werden kann. Darum nein, mich überzeugt das nicht.
Also ich finde, du bist jetzt ganz an einem gefährlichen Punkt, zwar so in einer kulturalistischen Blut- und Bodentheorie, und zwar über tradierte Werte über mehrere Generationen. Also ich denke, wer hier Primarschule ist, jetzt, wenn wir jetzt von denen ausgehen, also zwischen meinem Sohn oder meinen Söhnen, ich habe nur Söhne, aber auch wenn ich Töchter hätte, wäre es so, und deinen Söhnen und deinen Töchtern ist von den Sozialisationsbedingungen, mit Ausnahme vom Elternhaus, ist die Schule ist gleich, der Fußballverein ist gleich, das Ballett ist gleich, 3 Stunden sind nicht gleich, weil sich Migranten nicht leisten können, aber alles andere ist gleich. Und ich finde, wer hier sozialisiert ist worden, für den hat die Gesellschaft hier die Verantwortung zu übernehmen und nicht Kosovo oder Sri Lanka etc. Wenn du bei Erwachsenen mit dem Gastrecht argumentierst, dort bin ich anschlussfähiger. Aber bei Leuten, die hier sind aufgewachsen, definitiv nicht. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass wer hier ist aufgewachsen, dann nicht einen Antrag auf Einbürgerung müsste stellen, sondern mit 18 die Einbürgerung, also wenn er hier aufgewachsen ist, müsste einen Brief bekommen und sagen, ob er eingebürgert werden will. Ich bin strikt der Meinung, dass, also dort bin ich sehr auf dem amerikanischen Boden, dass wer dort geboren wird und dort aufgewachsen wird, der gehört dazu. Alles andere, finde ich, kommen wir in einen ganz heiklen Twist rein, wo letztlich ganz schnell in essentialistisch-kulturalistische Thesen gefährdet. Und die Theorien halte ich für brandgefährlich, weil sie letztlich so in einer Mischung aus Biologismus, Kulturalismus und Gen argumentieren. Und dort finde ich es schwierig.
Ah nein, also in dieser Ecke lasse ich mich gar nicht stellen, weil das hat absolut nichts Kulturalistisches. Wir lassen in diesem Land wahnsinnig grossen Freiraum für jegliche Kultur. Jeder kann das ausleben. Wir haben absolute Religionsfreiheit. Wir haben so viel Freiheit für alle. Aber wir müssen uns auf gewisse Grundwerte einigen. Das ist Achtung vor der Demokratie, zum Beispiel auch Achtung vor Frauen.
Bin ich voll deiner
Meinung. Absolut wichtig. Und es ist nicht kulturalistisch, wenn ich sage, Leute, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass Frauen gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, akzeptiere ich nicht. Und da gibt es keinen Raum und keine Toleranz gegenüber Intoleranz. Nein.
Also, dort bin ich gleicher Meinung. Ich bin absolut gleicher Meinung, dass ein Bekenntnis da muss sein zu demokratischen Spielregeln. Ich bin Geschlechtergleichheit sowieso. Das ist gar keine Thematik. Ich bin da zum Beispiel homosexuelle Findlichkeit oder Transfindlichkeit.
Antisemitismus
hat alles keinen Platz. Mhm. Bei der Religionsfreiheit unterschlägt das Minarettverbot, dass wir dort einen staatsrechtlichen Sündenfall in der Schweiz haben. Also insofern ist die Religionsfreiheit in der Schweiz eingeschränkt. Wir sind meiner Ansicht nach das einzige europäische Land, das so etwas kennt. Aber es ist eine Fußnote.
Darf ich die Wolke schnell ein bisschen glätten? Nämlich einfach einmal eine grundsätzliche Frage. Trägt die Landesverweisung überhaupt zur öffentlichen Sicherheit bei?
Nein, weil sie ja de facto völlig erodiert ist. Ich meine, wir können sie ja in den allermeisten Fällen nicht einmal umsetzen. Mit den Staaten, wo es am dringendsten nötig wäre, dass man sie umsetzt, kann man sie gar nicht umsetzen, wenn man auch nicht bereit ist, zum Beispiel einfach mal zu sagen, gut, wir tun das einfach an die Entwicklungshilfe ankoppeln, wir tun das als Bedingung stellen, wird alles nicht gemacht. Und dank dem Föderalismus, der sehr viel Gutes hat, aber dort auch problematisch ist, wird sie auch sehr unterschiedlich angewendet, was ich auch unter dem Aspekt der Rechtssicherheit problematisch finde. Also von dem her, nein, ich finde in dieser Form finde ich, ist sie nicht wirklich, ist sie eher ein Papiertiger, aber ich sehe einfach trotzdem nicht, dass wenn man sie befürwortet, dass man dann gerade in eine Ecke von Kulturalismus gestellt wird, das sehe ich nicht.
Nein, aber es ist doch so, man hat die Landesverweisung. Es gibt gute Argumente für die Landesverweisung. Aber in der Umsetzung hat man gemerkt, dass die man eigentlich möchte aus dem Land haben, die wirst du nicht los. Und anstatt, dass man sich dieser Realität stellt, wird man immer repressiver, immer strenger und man fängt bei 30 Tagessätzen Geldstrafe, wo man Leute aus dem Land rührt. Wie siehst du das, Stefan?
Also, wie gesagt, ich finde, wir müssen die Debatte sehr, sehr nuanciert führen. Wir haben für das zu wenig Zeit.
Ich find, aber was sagst du zu der konkreten Umsetzung?
Zu der konkreten Umsetzung? Also habe ich grösste Bedenken, wie das stattfindet. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass wenn ein offenkundiger Härtefall kommt, also weißt du, das, was du vorher sagst, das ist einfach so, das ist so die Sicht von wenn man auf der anderen Seite vom Schreibtisch hockt. Ich meine, der Mann, der hat, also ich würde sagen, der ist traumatisiert vom Verfahren. Weil das Verfahren ist 1,5 Jahre gedauert und seine Tochter war an der LAP und die hat dieser Familie 100 Mal erklärt, dass der nicht aus dem Land verwiesen wird. Aber wenn das Mädchen am Schluss, also ich meine, wir, gerade Akademiker, haben das Gefühl, ihre Kinder Nasenstüber bekommen, sie gehen die Welt unter. Aber wenn man sich vorstellt, dass das Mädchen in diesem Jahr hat durchgemacht hat, das finde ich gegenüber einem Mädchen ein Punishment by Trial, das das Mädchen überhaupt nicht verdient hat. Und er hat es auch nicht verdient. Und ich finde einfach, dort müsste es möglich sein, dass eine Staatsanwältin, eine Frontstaatsanwältin, wenn man gute Argumente im Vorverfahren hat, jetzt einfach nur auf diesen Fall bezogen, dass die zum Leitenden könnte gehen und der Leitende sagt, Strafbefehl, 30 Tagessätze, Verzicht auf Landesverweis. Es gibt Kantone, die das so machen, bei solchen krassen und offenkundigen Härtefällen. Und da bin ich einfach der Meinung, da finde ich einfach der Meinung, das geht zu weit. Und ich bin auch der Meinung, dass Gericht grundsätzlich Sachen sollten entscheiden, aber wenn Gericht Sachen sollten entscheiden, dann müssen wir bitte das ganze Strafbefehlsverfahren abschaffen. Dann sagen wir, alles muss das Gericht entscheiden.
Gut. Jetzt tun wir den Fächer unendlich öffnen. ich sorry Sarah, du hast gerade etwas wollen sagen, aber jetzt machen wir nicht eine Debatte über das Strafbefehlsverfahren, sondern lernen uns bitte...
Also jetzt, wenn ich das richtig verstehe, passt dir ja sowieso schon nicht, wie viel Macht die Staatsanwaltschaft hat. Aber wenn es dann quasi zugunsten des Beschuldigten kommt, vom Landesverweis abgesehen, einfach so, ohne Gericht, das findest du dann okay. Das ist ja auch nicht konsequent.
Auch das ist eine ganz spannende Frage. Lasst uns das doch bitte zu anderen Zeitpunkten vertiefen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.